Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 174 vom 17. Dezember 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und die ist ziemlich verschneit. Es ist kalt und hier trampeln irgendwie so komische Viecher mit Geweih rum. Hallo Julian, du bist aber keiner davon.
Nein, ich hoffe nicht. Ho, ho, ho.
Ho, wie hast du letztes Jahr gesagt, du bist eigentlich wieder Weihnachtsmann, du bist auch dick und lustig.
Ja, der Bart wird immer grauer, das ist, man verwaltet sich ja nun.
Das ist nicht schön. So hat er gesprochen, das habt ihr jetzt nicht gesehen, hat aber gerade einen Schluck aus einer braunen Glasflasche genommen.
Spaten alkoholfrei, also.
Man verwaltet sich ja nur noch.
Es gibt natürlich auch noch viele andere schöne Biersorten, aber es ist tatsächlich ein alkoholfreies Bier.
No Product Placement an der Stelle. Nee,
das Geld nehmen wir aber trotzdem gerne, oder?
Ja genau, auf jeden Fall.
Ist vor allem ja auch Spaten. Also
immer ran damit. Ihr seht, wir sind in weihnachtlichem Frohsinn gestimmt. Das muss ja auch sein, Julian. Es ist der, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es der ganz normale Jahresabschlusswahnsinn auf Arbeit, privat. Und wie sieht's bei dir aus? Geht's dir gut?
Ja, soweit ganz gut. Ist aber genauso halt auch. Wir waren just, also wer das gerade hört aus dem Kurs, hallo, schöne Grüße. Erst am Samstag noch im Gelände, wieder mit einem 40-Leute-Kurs unterwegs. Hat sehr viel Spaß gemacht, haben noch viele Bodenproben gezogen. Aber so langsam kehrt jetzt ein bisschen Ruhe an. Also letzte Woche ist meistens mit merklich weniger teilnehmenden Studierenden auch verbunden in den Seminaren, weil die meisten schon so in Richtung Heimat langsam aufbrechen. Aber so das Schlimmste ist jetzt eigentlich erstmal durch.
Ja, das geht mir auch so. Also wir nehmen jetzt am 15.12. auf, ist ein Montag. Ich muss nur noch morgen arbeiten, Julian. Morgen ist der letzte Arbeitstag für mich regulär. Dann kommt Überstundenabbau Urlaub. Und dann bin ich bis 12. Januar erstmal komplett weg vom Fenster. Und ich habe aber mittlerweile auch so das Gefühl, dass ich das brauche. Das ist so am Jahresende. Ne? Man freut sich ja auch auf Weihnachten. Man will da mal ein bisschen runterkommen. Besinnlichkeit und trotzdem hört der Stress nicht auf. Ist eine ganz komische Konstellation. Deswegen freue ich mich, dass wir beide hier zusammensitzen und den letzten Zolltalk in diesem Jahr gemeinsam gestalten. Du hast da was vorbereitet. Aber bevor wir in die Inhalte gehen, es wird ein winterliches, weihnachtliches Thema werden, muss ich dich nochmal auf eine Sache ansprechen, die in sozialen Medien wirklich richtig gut abgegangen ist. Wir haben ja in diesem Jahr das erste Mal den Zollcast Adventskalender gestartet, waren da ein bisschen aufgeregt, was das anging, und ihr wart aber alle, die im Zollcast mitwirken, mega kreativ, richtig tolle Ideen zustande gekommen. Und ein Video ist aber besonders abgegangen, das ist dein Video von den Legosteinen. Erzähl mal, was hast du denn da gebaut eigentlich, was kann man damit machen?
Ja, es war eher so eine spontane Entscheidung, also weil ich hatte mir dann nur irgendwie auf die Fahne geschrieben und wusste ehrlich gesagt noch gar nicht, wie setzen wir das jetzt um? Wir basteln einen Bodentyp. Und es gab so mehrere Dinge, die bei mir so im Hinterkopf rumgeflogen sind, so aus Bügelperlen vielleicht oder irgendwas anderes. Ja, und dann war aber halt die Lego-Sammlung dann wieder in der Nähe. Und damals schon ein leidenschaftlicher Lego-Bauer gewesen, ist eigentlich nie so ganz verloren. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, dann müsste doch eigentlich gehen, wenn wir irgendwie eine Landschaft basteln, wo man so Bodentypen ausfahren kann, mal so eine typische Profilgrube mal vielleicht bauen. Ja, und dann entstand das so an einem Samstag von morgens bis so frühen Nachmittag, war eher so der Eremit an der Lego-Sammlung und man hat mich nicht gestört und ich habe nur so leichte Grunzlaute von mir gegeben, habe mich angesprochen. Nein, es war auf jeden Fall relativ vertieft, das hat ganz gut geklappt. Also ich glaube, ich bin jetzt mit dem Ergebnis soweit zufrieden. Es kommt wahrscheinlich jetzt nochmal nach Koblenz ins Büro und wird da schön als Divorama hingestellt. Dann hat man noch so ein bodenkundiges Fidget-Toy irgendwie, an dem man dann immer ein bisschen rumfummeln kann. Hey, wenn man mal irgendwie ein bisschen Ablenkung braucht, ne?
Es ist so krass, also auch ganz viel Kreativität. Du hast das ja dann auch noch mal umgebaut, noch mal ergänzt und so. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Die Leute sollen sich das ja gerne mal in den sozialen Medien, also Instagram, Blue Sky oder LinkedIn, könnt ihr euch das mal angucken. Ich weiß gar nicht mehr, welches Türchen das war.
Ich glaube, die 8 muss das gewesen sein, ne? Wenn ich richtig an den Kalender denke.
Ja, kommt hin.
Irgend um die Kante muss es gewesen sein.
Genau, ihr seht's ja auch, könnt ja alle Beiträge mal durchklicken. Aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Pyrkauer zu ziehen. Mhm. Das ist dabei, die Profilgrube ist drin. Und du kannst mechanisch sozusagen zwei Bodenprofile auch an die Oberfläche holen, ja? Also da musst du noch nicht mal reingraben, sondern du kannst an die Oberfläche holen. Das eine ist auf jeden Fall ein Potzolen. Was war das andere?
Es war irgendwie in Richtung Braunerde, sollte es gehen, aber wir haben auch den schönen Hinweis Niedermoor, glaube ich, bekommen auf Insta. Ne? Mal reingeguckt. Also einfach, sagen wir mal, es war jetzt ein schnöder Aufbau mit einem ABC-Horizont. Man sieht eventuell sogar noch nicht das C. Also man kann es ja auch noch ändern, das ist das Schöne. Also das wäre ein modulares Set. Lego meldet sich bei uns nach der Spatenbrauerei und wir können da sogar so Erweiterungssets anbieten irgendwann, ne? So mit unterschiedlichen Worten. Da kann man noch viel Gewinnmaximierung betreiben.
Genau, und alles zu Julian Zemke ins Büro, bitte. Dann ist dort ein Spaten und ein Lego-Bunker und dann kommen, glaube ich, immer noch mehr Studis zu dir in die Sprechstunde.
Ja, kann man so machen. Wir haben auch eine Kita am Campus, eventuell können wir da auch noch was auslagern und so. Das ist gewinnbringend.
Ach, schön. Ihr seht, wir haben viel Freude an diesem Adventskalender, der ist ja noch nicht vorbei. Heute das 15. Türchen, und da kommen auch noch verschiedene mediale Beiträge. Seid gespannt. Julian, jetzt müssen wir aber mal zum Ernst der Welt übergehen. Wir sind ja hier in der digitalen Bodenprofilgrube zusammengekommen, um mal ein bisschen in aktuelle Forschung rund ums Thema Boden reinzuschauen. Mehr oder weniger tief. Die Themen haben meistens auch einen Alltagsbezug. Und so wie ich dich kenne und das ja jetzt auch schon weiß, hast du mal wieder ein tolles weihnachtliches Thema vorbereitet. Letztes Jahr war es die Tannenbaumplantage. Rubber Mulch werde ich nie vergessen, was man damit für Schindluder treiben kann. Und ich bin mega gespannt, was du mir heute präsentierst. Rudolf dreht am Thermostat.
Ja, im Grunde gehen einem dann langsam auch die weihnachtlichen Themen aus. Die zweite Sache, die mir so irgendwie schon damals eingefallen war, letztes Weihnachten, war, ob man vielleicht irgendwas in Richtung Rentiere, in Richtung Nähe eventuell des Nordpols auch mal geht, um so ein bisschen weihnachtliche Stimmung reinzubringen. Und ja, es gibt tatsächlich eine relativ breite Bandbreite an Rentierpapern, was ich schon mal an sich sehr interessant fand. Ein paar haben mich jetzt nicht so gecatcht, also die haben wir trotzdem teilweise auch noch in den Shownotes mit drin. Aber eine Studie fand ich eigentlich sehr interessant, nämlich inwieweit eventuell Rentierherden und Rentierpopulationen Permafrostböden schützen und bewahren können. Was im ersten Schritt erstmal überraschend klingt, weil eigentlich ist ja bei uns immer so die Lehrmeinung so, lasst die Böden in Ruhe, eine Intensivierung irgendwie von bestimmten Herdenbeständen selten gut, ne, weil wir denken meistens bei uns ja so an Bodenverdichtung, Fraßschäden und sonstiges. Naja, und die Studie, die also der Christian Beer unter anderem, also er hat ganz, ganz viele Affiliations da stehen, eine ist aber tatsächlich aus Deutschland, die Uni Hamburg, eben durchgeführt hat, ist zu schauen, okay, was könnten denn Rentiere für eventuell auch einen positiven Einfluss auf Permafrostböden haben? Und naja, ich sag mal, von der Grundlage her, glaube ich, kann es nicht schaden. Ich habe ja auch mal in Folgen mal geguckt, wie viele wir bis jetzt so hatten, so in Richtung Permafrost. So viele waren es gar nicht. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wären mehr. Nur, dass wir nochmal so auf einer Seite sind. Also Permafrost ist ja im Grunde alles, was einen dauerhaft gefrorenen Anteil im Boden im Laufe des Jahres hat. Ne? Also wo wir sagen, das ist ein Bereich, der also selbst in einem Sommer nicht vollständig wieder auftaut. Die Leute, die das in Vorlesungen haben, gerne mal in der Geomorph oder halt in der Bodenkunde, die kennen dann meistens so die drei Stockwerke von Permafrostboden. Der obere Bereich, den nennt man ja meistens so schön gedenglisch den Active Layer, der taut dir halt auf im Sommer, wird richtig schön matschig, ne, weil er richtig wassergesättigt ist. Darunter kommt dann eben der Permafrostkörper. Und wenn es sehr tief runter geht, dann gibt es noch den sogenannten Talik, das wäre so der Niefrostbereich, weil es dann von unten her wieder warm wird, ne, so die Erwärmung aus dem Erdinneren heraus. Je tiefer ich buddel, desto wärmer wird es ein bisschen. Heißt, wir kommen auch wieder in Bereiche, die dann aufgetaut sind. Aber für uns wichtig oder interessant ist halt dann wirklich dieser Permafrostbereich. Also im Winter friert es komplett zu meistens. Im Sommer taut es oberflächlich auf, aber der Permafrost innen drin bleibt bestehen. Und das sind natürlich, wie man sich denken kann, Böden und Randbedingungen, die jetzt einen dramatischen Druck erfahren in den letzten 10er Jahren. Eben durch den anthropogenen Klimawandel, weil insbesondere ja auch unsere Polarregionen ordentlich zulegen, was die Mitteltemperaturen angeht. Und das heißt natürlich, dass diese Permafrostkörper so Sommer für Sommer, wenn es kontinuierlich wärmer wird, immer tiefgründiger, immer weiter auftauen. Und sicherlich haben manche auch schon mal davon gehört, dass das halt auch dramatische Folgen haben kann in Richtung von so einem selbstverstärkenden Prozess, weil wir eben aufgrund dieser sehr anaeroben Verhältnisse, die wir meistens da haben, also viel Wasser in den Poren, also wenig aerobe Abbaubedingungen, ist da relativ viel Methan auch im Spiel, ne? Also das ist so als Abbauprodukt und Veratmungsprodukt der anaeroben Bakterien. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn ich einen gefrorenen Bodenkörper habe, der das eigentlich eher fixiert, wenn der jetzt wirklich dauerhaft auftaut. Ne? Also wirklich dann in die Richtung geht, dass er plötzlich gebundene, klimawirksame Gase entsprechend abgibt an die Atmosphäre. Das ist eigentlich schon inzwischen relativ breit publiziert und das ist auch häufiger schon so Mainstream in den Medien auch angekommen, dass es da große Probleme mit Methanausgasungen, CO2-Ausgasungen gibt. Wie gesagt, ist es allerdings natürlich ein ziemlich, ja, fast unlösbares Problem, weil wir klimawandeltechnisch sehr weit galoppieren schon und es wahrscheinlich immer schlimmer wird, ne? Also die Aussichten sind ja nicht sehr positiv. Aber ja, deshalb geht man im Grunde ja auch meistens inzwischen davon aus, dass man es nicht mehr Vermeidung nennt, sondern Anpassungsstrategien. Also sprich, wir müssen mit dem arbeiten, was kommt. Und eine Möglichkeit, die jetzt unser Autorinnen-Team darlegt, das sogar relativ hoch aufgehangen, es hat zumindest das Label Nature drauf, ne? Also es wäre quasi bei den Scientific Reports, also kleinere Studien, ist es mit dabei. Die haben also quasi gesagt, okay, vielleicht gibt es ja sogar Effekte, die so ein bisschen stärker den Permafrostkörper schützen können. Und wir schauen uns mal an, inwieweit, sie sprechen im Titel erstmal allgemein von einer Herbivorendichte, also sprich Pflanzenfresserdichte, inwieweit die eventuell sogar vom Auftauen schützen kann. Und die haben eigentlich einen ganz interessanten Winkel, mit dem sich das Ganze angucken. Also die sind hauptsächlich im Paper dabei zu modellieren. Also sprich, gucken sich an, wie wird sich wahrscheinlich was ändern in den nächsten Jahren unter ändernden Randbedingungen. Und eine Randbedingung, die sie sich halt genommen haben, ist eben die Dichte von Rentierpopulationen. Ne? Also wie viele Rentiere wir da haben. Und das Paper selbst ist eigentlich relativ knapp. Ne? Also das bietet jetzt nicht so viel Diskussionsbedarf, aber es steckt halt wirklich viel so in den Äußerungen drin. Es ist also kein ewig langes, 20 Seiten sich ausbreitende Monographie, sondern sehr präzise eigentlich runtergeschrieben, wo man aber tatsächlich so ein bisschen was an Wissen mitnehmen muss. Denn eine Sache ist zum Beispiel, wie werden überhaupt Rentiere gehalten? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel lese, die postulieren also relativ selbstbewusst zu Beginn, wir sollten die Populationsdichte von Rentieren erhöhen. Und so als Mitteleuropäer denkt man sich dann meistens so, oh, was haben wir denn da vielleicht für Freigehege oder wie funktioniert das Ganze da? Und ich weiß nicht, weißt du, wie Rentiere gehalten werden normalerweise so im Nordpolarbereich? Ist das schon so ein Bild vor Augen?
Ich hätte jetzt gesagt, gar nicht Gehege. Das ist ja, wird bei uns, wie du schon sagst, so gemacht. Ich hätte gedacht, das ist so wie eine große Schafherde ohne Zaun halt, dass man die einfach verfolgt, dass die frei laufen. Herden, Rudel, wie auch immer man es bezeichnet, bilden und dass die dann halt bejagt werden, beziehungsweise dass man weiß, wo die sind, wenn man sie braucht. Das wäre mein Gedanke gewesen.
Ganz genau. Und so ist es auch tatsächlich. Mhm. Ne? Das ist also wirklich eher eine sehr Freilandhaltung, die nämlich eher mit dem Aspekt arbeitet, dass die Rentierhirten den Herden hinterherziehen und dann im Grunde genau schauen, wo lassen sie sich nieder, wo sind sie länger, wo äsen die hauptsächlich, wo haben die ihre Rückzugsbereiche. Entsprechend wird dann meistens ein bis zweimal im Jahr ein großer Zusammentrieb gemacht. Das heißt, wenn man sieht, dass sich eine größere Herde zusammenrottet, dann wird meistens aufgeteilt, entsprechend entnommen, was an Vieh geschlachtet wird, markiert an jungen Tieren, die halt eben geboren werden. Das heißt, so stellt sich im Grunde so die Population zusammen. Ist eigentlich eine relativ selbstverwaltende Geschichte dann erstmal da. Und naja, die Sache ist natürlich, dann kann ich auch nur mittelbar die Populationsdichte ändern. Das bedeutet also, ich kann zum Beispiel darauf verzichten, mehr Individuen zu entnehmen zur späteren Verwertung. Heißt also im Grunde mehr in den Herden belassen. Habe aber natürlich, und das kann man sich jetzt schon vorstellen, akut schon das Problem, dass die Bereiche, in denen es den Rentieren halbwegs funktional gut geht, natürlich schon dramatisch geschrumpft sind. Das sind halt Tiere, die extrem an kalte Bedingungen angepasst sind und auch wirklich harte Probleme kriegen, wenn wir also über bestimmte kritische Jahresmitteltemperaturen gehen, weil die insbesondere im Sommer dann echte Stoffwechselprobleme bekommen, ne, bei einer Erwärmung dann mit dazu. Und naja, man kann sich jetzt so überlegen, was könnte denn jetzt aber dennoch ein positiver Effekt sein, wenn wir diese riesengroßen Herden versuchen wieder zu etablieren. Und die Größe ist beeindruckend. Also wenn man sich mal so die üblichen Populationsgrößen anguckt, die größten Herden, die man so sicher gezählt und geschätzt hat, gehen in mehrere tausend Individuen wirklich rein. Wenn die sich also mal richtig sammeln, ist da schon einiges los tatsächlich. Und das wäre natürlich, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, eigentlich ist immer so der erste Gedanke, oh, das kann ja nicht so gut sein. Also alles, was extrem ist und viel ist, ist normalerweise was sehr ungut vor sich hin weggaloppiert als eher nachteiliger Effekt. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die Studie sich angeguckt hat, wo sie sagen, okay, mehr könnte wirklich ganz gut sein. Also ein Ansatz von viel hilft viel. Denn was machen Rentiere halt, um besonders im Winter Nahrung zu geraten? Die versuchen natürlich unter der Schneedecke, vor allem in der Winterhälfte, Flechten zu finden. Also es gibt sogar auch die Rentierflechte tatsächlich, ne, die ist namensgebend einer der wichtigsten Nahrungslieferanten für die Winterhälfte. Und dabei wird natürlich ordentlich Schneeauflage entfernt, umverlagert, aber halt auch zusammengedrückt und zusammengetreten, gerade in diesen großen Äsungsbereichen. Und das ganz Spannende ist, was dabei eben passiert ist, dass wir damit eigentlich eine Isolationsschicht entfernen vom Boden. Schnee an sich hat eine ziemlich gut isolierende Wirkung. Das haben wir auch teilweise schon in den kleinen Themen im Weihnachtskalender auch schon mal gelernt, dass also gerade so eine Schneedecke durchaus auch einen wärmenden, dämpfenden Charakter haben kann. Gerade bei locker liegendem Pulverschnee habe ich sehr viel Luft in den Poren, der ist locker gepackt. Das heißt, das funktioniert im Grunde wie so eine Art kleine Daunenjacke für den Boden. Also der ist der Kälte von außen nicht ganz so stark ausgesetzt. Und da sind die eben reingegangen und haben gesagt, wie würde es sich denn verändern? Zum einen die Schneedecke, also wie mächtig ist da die Schneeauflage, wenn ich in Bereichen bin, wo ich viele Rentiere habe und Bereiche, wo ich weniger Rentiere habe. Und im Umkehrschluss, wie ändert sich dann dabei entsprechend die Bodentemperatur? Weil deren Theorie war im Grunde, okay, viel Rentier, viel Trampelei sorgt im Grunde im Umkehrschluss dafür, dass diese Isolationsschicht verloren geht, geringer wird und damit werden die Böden also stärker der kalten Atmosphärenluft ausgesetzt und frieren dementsprechend leichter über, frieren tiefgründiger entsprechend. Also das wäre tatsächlich so die Erstpostulation, die sie da reingestellt haben. Und naja, die erste Sache, die konnten sie relativ gut messen und parametrisieren, indem man eben einfach sich Standorte gegeben hat, vor allem in Schweden und in Russland, in der Studie, die jetzt vorliegt, wo man einfach mal geschaut hat, okay, wie sieht denn die Schneedecke aus in Bereichen von intensiver Herdendichte und in Bereichen mit möglichst wenig bis gar kein Rentieren. Und dort sah man schon einen deutlichen Unterschied. Also in den Bereichen, wo die Rentiere sehr zahlreich unterwegs sind, war die Schneedecke tatsächlich entsprechend auch deutlich dünner und weniger stark ausgeprägt mit drin. Das heißt, das wäre so eine erste Annahme, die eigentlich relativ klar und evident dann eben dabei auch ist, dass wir also sagen, da nimmt die Schneedecke entsprechend ab, wenn wir einen hohen Druck auf diese Flächen eben setzen. Und dann sind sie eben hingegangen und haben gesagt, okay, wir können ja im Grunde physikalisch modellieren, was also entsprechend so an Isolationswirkung durch eine Schneedecke herrscht. Das folgt ja im Grunde physikalischen Randbedingungen. Und was passiert in unserem Modell also, würden wir höhere Herdendichten oder mehr Rentiere in besonders gefährdete Regionen zum Beispiel reinbringen? Wären die in der Lage, im Grunde über den Winterzyklus den Boden so viel weiter auffrieren zu lassen, dass er eben länger über die wärmeren Sommerphasen zum Beispiel kommt? Das war im Grunde so der Grundgedanke dahinter. Und das Entscheidende ist dann tatsächlich, dass wir, wenn wir so in die Studie später dann eben mit reingucken, diese Modellläufe eigentlich sehr schön visualisiert sind. Also sprich, die gehen natürlich erstmal hin und haben so die allgemeinen Schneefallmuster sich auch angeguckt für ihre Modelle und haben also relativ viel an Rohdaten auch mit reingefüttert. Entscheidend für uns ist aber eher aus der Bodensicht, stimmt denn diese Temperaturtheorie, die wir entsprechend mit haben? Und da haben sie tatsächlich eine Messreihe gemacht. Man muss jetzt tatsächlich sagen, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, der jetzt mal singulär betrachtet wurde. Nämlich sie haben sich genau eine Wintersaison gegeben und haben also zwei Flächen gegeneinander abgeglichen. Wer in das Paper nochmal reingucken will, das ist die zweite Darstellung, also Figure 2, die wir da drin haben, wo sie sich mal auf knapp 90 Zentimeter Tiefe die Bodentemperatur angeschaut haben. Und dort war es aber schon ziemlich deutlich zu sehen, dass wir also in dieser Tiefe eine deutliche Temperaturdifferenz hatten, weil wir knapp 2 Grad kälter im Globalmittel eben saßen, teilweise saisonal sogar noch über 5 bis 6 Grad kälter saßen, dort wo Rentiere in Massen eben entsprechend die Schneedecke kleiner getrampelt haben, durch das Esen entfernt haben. Das heißt, prinzipiell scheint für deren Modell so die Grundannahme schon mal hinzuhauen, dass man sagt, okay, wir haben tatsächlich niedrigere, messbar niedrigere Bodentemperaturen in den Bereichen, wo viele Rentiere unterwegs sind. Das bedeutet für uns, wir das eigentlich aus Sicht der Bodenkunde was Ermutigendes, weil es ja eine relativ klare Argumentationskette ist. niedrige Temperatur schützt mir den Permafrost. Also soweit kann man dann erstmal mitgehen und sagen, ja, das wäre tatsächlich ein Fall, das viel hilft viel. Interessant ist vor allem, diese Temperaturgeschichte ist aus einer Projektfläche eben rausgekommen. Da hatten wir uns im Vorgespräch drüber unterhalten, dass sie dir was sagte, weil eine ganz, ganz frühe Soilcast-Folge schon mal drüber gesprochen hat, die tatsächlich noch unter meinem Radar geflogen ist, weil du sagst, es war, glaube ich, die Nummer 15, ne? Also ja, sehr, sehr früh
Wir haben ganz früh in diesem Podcast schon ganz viel Pulver verschossen. Da war eben das Thema Rewilding. Damals hatten die Folgen noch allgemeinere Titel. Und wir sind da auf den Pleistocene Park mal zu sprechen gekommen und haben besprochen, was da so gemacht wird. Und darauf spielst du jetzt auch an.
Ganz genau. Mhm. Das ist im Grunde ein Park, der hat sich ein, ja, sagen wir mal, sehr optimistisches Ziel gesetzt, weil die im Grunde in einer kontrollierten Umgebung, also wirklich in großen, großen Freilandgehegen, im Grunde eine Art Reetablierung der Pleistozän Megafauna hinziehen wollen. Also sprich, zu sagen, okay, was ist denn früher hier rumgelaufen? Könnte denn diese Zusammensetzung und Artzusammensetzung eventuell dafür sorgen, dass wir Permafrostschutz betreiben, dass die, es den Flächen wieder etwas besser geht, dass die weniger unter Klimawandeldruck geraten? Ja, und manchmal, klar, man muss dann immer über die Seriosität dann teilweise sprechen, was immer gerne vorangetrieben wird, und daran halten sie nach wie vor fest, ist, dass man eventuell mittel- bis langfristig versuchen will, über genetische Rückkreuzungen tatsächlich noch das Wollhaar-Mammut wieder zurückzubringen. Da bin ich zu wenig Genetiker, um zu sagen, wie realistisch das ist, aber gefühlt ist das wahrscheinlich noch ein sehr weiter Weg, wenn es überhaupt mal möglich ist. Ich glaube, klar, Material wirst du finden. Prinzipiell, es gibt ja genug Permafrostmumien, die man gefunden hat, aber naja, da muss man halt so ein bisschen, glaube ich, mit einem gehörigen Maß an Skepsis erstmal an diese großen Versprechen rangehen. Teil ist aber zumindest auch, dass sie eben große Rentierpopulationen haben, die halt durch diese Freilandgehege schon ein Stück weit konzentrierter sind, als es in wirklich ganz im Freiland sind.
Fun Fact an der Stelle. 4 Folgen später, hat jetzt nichts mehr mit dem Pleistocene-Park zu tun, haben wir einen der wenigen Audiokommentare in diesem Podcast mal bekommen von einem Nachbarn und Freund von mir, der darüber gesprochen hat, dass man mittlerweile nicht nur an dieser genetischen Rekombinierung forscht zur Rückzüchtung von Mammuten, sondern dass es auch Mammutklopse gibt, also Fleischknödel, wo sozusagen genetisch modifiziertes Elefantenfleisch, glaube ich, dann zu Klopsen verarbeitet wird. Also wenn ihr das hören wollt, Folge 19 bei Minute 4:37 ist auch als sozusagen als Reiter hinterlegt. Könnt ihr euch nochmal einen Audiokommentar zu Mammutklopsen anhören?
Sehr schön. Also jetzt sind wir wirklich, also wenn wir jetzt keinen Kontext hätten, ne, das wäre jetzt schon bitter, wenn man plötzlich hier jetzt reinschalten würde und sagen würde, wir unterhalten uns über Mammutklopse. Herrlich.
Ja,
herrlich. Ja, klingt lecker, ne? Also Raclette kann kommen, schön ein Mammutklopse im Fähnchen, dann ist der Abend, hat doch Struktur, ne? Also, naja, sei es, wie es sei. Naja, aber aus diesem genannten Park, ne? Also, die dann auch versuchen, langfristig, wie gesagt, eine Megafauna wiederherzustellen, kommen halt diese Vergleichsergebnisse. Und ja, also es gab viele, viele Rentierpaper, die man finden konnte, aber tatsächlich die Datenlage ist immer jeweils ein bisschen dünn gewesen. Das muss man auch tatsächlich so ein bisschen bei dem Paper hier sagen, weil die modellieren natürlich jetzt fröhlich weiter, kommen also auch zu interessanten Ergebnissen. Also wenn man zum Beispiel sagt, wie sieht's denn jetzt dann aus mit der Schneedecke, gehen die also von Reduktionen so zwischen 30-45% aus, würden wir mehr Rentier erlauben. Und das ist natürlich auf Basis von einem einjährigen saisonalen Temperaturverlauf und ein, zwei Jährchen Schneemessreihe bisschen dünn, muss man ganz klar sagen. Und theoretisch, deshalb können wir auch schon schön Meter darüber reden. Wir wissen natürlich, dass das nicht der einzige Effekt ist, den halt eine Erhöhung einer Rentierpopulation zum Beispiel hätte. Wir wissen zum Glück ja, denke ich, alle, die so einen Podcast hören, dass es selten was Eindimensionales ist, wenn ich irgendwo in einem Geoökosystem an der Stellschraube drehe. Und nur der Vollständigkeit halber, weil das klingt jetzt ja sehr positiv. Also deren Modelle, wie gesagt, bis zum Schluss durch, kann man also sehr schön dann eben auch sehen. Also unsere Permafrosttemperatur nimmt in den Modellrechnungen, die sie dann halt eben angestellt haben, durchaus um 4, 4,5, 5 Grad ab, mit eben nachlassender Schneedeckendichte. Und das ist durchaus ein mutmachendes Ergebnis. Das erste große Aber, was man jetzt hier so ein bisschen vorwarnhaftlich allerdings reinwerfen muss, ist, dieser Trick funktioniert ja auch nur so lange, wie es die entsprechenden Randtemperaturen zulassen. Weil in dem Moment, wo also die globale Wärmung so hart zuschlägt, dass wir nicht nur weniger Schneedecke haben, sondern vielleicht auch mal gar keine mehr, weil wir über einen Großteil des Jahres eben schon in die Plusgrade reinrutschen, dann kann ich mir quasi entsprechend auch für die Rentierherde, die dann irgendwann auch nur noch hechelnd da sitzt, weil sie mit der Temperatur nicht mehr klarkommt, auch nicht mehr sehr viel anfangen. Das heißt, dieser Trick, diese Anpassungsstrategie, die wir hier vorgestellt sehen, ist entsprechend natürlich nur in dem Sweet Spot gültig, wo wir überhaupt noch Permafrostbedingungen haben und Habitatbedingungen haben, wo das Rentier auch sagt, ich komme damit klar. Und die arbeiten ja selber mit den IPCC-Szenarien. Und naja, wenn man so weiß, wohin so unsere pessimistischsten Modellläufe angehen, und da liegen wir inzwischen ja auch wieder weit schlimmer als das Modell, selbst im pessimistischsten Ansatz im Grunde das Ganze berechnet, weiß ich nicht, ob das ein langfristiges Ding ist, auf das man unbedingt setzen sollte. Also kurzfristig ist ja immer super spannend zu sagen, ach, guck an, das ist so ein Butterfly-Effekt, ne? Also so ein Rentier, obwohl es das gar nicht eigentlich per se will oder meint oder macht, sorgt tatsächlich durch diese Entfernung der Isolationsschicht für tieferes Frieren des Permafrostes. Schöne Sache, ne? So gekapselt für sich. Wenn man aber ein bisschen weiter eben guckt, und die habe ich dann auch nochmal in die Shownotes mit reingeschrieben, was hat das denn sonst noch für Effekte? Man kann sich ja einiges denken. Ich habe nun mal so beispielhaft 2, 3 weitere Paper zu Rentieren gefunden. Und ich glaube, dann ist das tatsächlich auch ein Stück weit ausgeforscht, das Thema, seinen mehrere Gruppen machen jetzt mal wirklich Langzeitdatensätze. Denn was man zum Beispiel auch mit drin hat, war ein sehr interessantes Paper auch zu lesen, was knapp nur 2. geworden ist, war ein Paper von Judith Sitters et al. Von 2017. Die sich zum Beispiel angeguckt haben, inwieweit beeinflussenden Rentiere die Nährstoffverfügbarkeit. Weil das ist natürlich auch eine Sache, die kennen wir aus mitteleuropäischen Gebieten. Exkremente macht Nährstoff. Ne? Das bedeutet, wenn ein Massen wirklich, und das ist eben das, wofür man, glaube ich, als typischer Mitteleuropäer wenig ein Gefühl dafür hat, wenn man wirklich ein Massenaufkommen von den Viechern da auftritt, in welchem Maß da geköttelt wird. Ne? Also wir sprachen ja schon über die Mammutklopse, ne? Also die Rentierköttelchen, die machen natürlich ordentlich was an der Nährstoffdynamik entsprechend auch. Das heißt, auch das wieder, klar, man könnte jetzt sagen, ist doch schön, wenn viele Nährstoffe da sind, mit einem ganz großen Ja, aber wir haben halt Ökosysteme, die sind ganz häufig aufgrund der klimatischen Randbedingungen auch eher an Nährstoffarmut angepasst. Wir kennen das ja zum Beispiel bei uns in den Breiten vergleichbar, zum Beispiel Moorgebieten, die ja auch, da will man ja schlechte Nährstoffzustände haben, weil ansonsten die Nische für die Pflanze nicht gegeben ist oder für das Torfmoos nicht gegeben ist. Ähnlich verhält sich es halt auch leider in den Böden. Also da wird schon darauf hingewiesen, in dieser Studie über die Nährstoffgehalte, na, man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also dieses viel hilft viel, kann wieder an anderer Stelle den Boden deutlich ins Kippen bringen. Ne? Also wo wir dann merken, da tut sich eventuell auch was, was die Randbedingungen eben entsprechend an. Genauso haben wir noch ein Paper, wo es halt eben über die Biomasse und Kohlenstoffvorräte entsprechend geht, da im ersten Schritt tatsächlich auch ein ganz interessanter Wirkmechanismus, der wohl auch zur Abkühlung beitragen soll, in den Sommermonaten allerdings, also so in der Sommerphase. Und am Anfang dachte ich mir dann auch so, kann ja eigentlich nicht sein, weil die erstmal sehr pessimistisch davon geschrieben haben, ja, wenn ich viele Rentiere an einer Stelle habe, dann sinkt die Biodiversität ganz, ganz deutlich, weil eben die ganzen diversen Flechten und Moose, die dort wachsen, gerne weggeknabbert werden. Und die werden meistens eben ersetzt durch Gräser oder grasartige Pflanzen, die dann sehr monokulturell dort wachsen. Das heißt also, wenn ich an diesen Stellen bin, wo die mal in einem Jahr geäst haben, in den Folgejahren nimmt halt die Biodiversität drastisch ab. Dementsprechend halt auch die Diversität des Bodenlebens mit allem drum und dran. Aber auch die sind tatsächlich, das ist ein Paper aus Finnland gewesen, Kaja Köster et al. Haben wir auch verlinkt. Die sind tatsächlich zu einem interessanten Punkt gekommen. Naja, im Sommer könnte es auch ein bisschen eine kühlende Wirkung haben, weil wohl das Albedo, das heißt diese Rückstrahlfähigkeit von kurzwelligen Sonneneinstrahlung, wird quasi in die Richtung gepusht, dass mehr Energie wieder rückgestrahlt wird und nicht vom Boden aufgenommen wird. Das heißt, diese sehr diverse, ungestörte Vegetation am Standort tendiert also tatsächlich bei einem niedrigen Albedo-Wert, den sie haben, eher dazu, die Wärme aufzunehmen und entsprechend langwellig in Wärmeenergie, also die kurzfällige Strahlung in langwellige Wärmeenergie umzuwandeln. Und die Grasflächen haben wohl ein zwar nur geringes, aber etwas höheres Albedo. Das heißt, die strahlen mir mehr Sonnenlicht zurück. Das heißt, es kann auch zum gewissen Maße entsprechend zu einer Abkühlung damit kommen. Auch wieder eine interessante Dynamik, an die man im ersten Blick gar nicht denkt. Aber das erkaufe ich mir dann eben tatsächlich mit einem Verlust an Biodiversität. Weil das ist dann die klassische Dynamik, wie wir sie annehmen. Viel Fraßdruck sorgt im Grunde für große Probleme, wenn das unreguliert irgendwo stattfindet und passiert. Und dementsprechend, das sind also weitere Anknüpfungspunkte, an die man natürlich denken muss. Wenn mir jetzt ein Paper, wie unser Light Paper verspricht, gibt mehr dahin. Also mehr Rentiere ist besser, weil schützt Permafrost. Andere Schalter und Faktoren in meinem System können dann aber ganz schnell auch sagen, so Freunde, nee, das ist vielleicht eine nicht unbedingt sehr, sehr gute Idee, das über die Maßen irgendwie zu forcieren, dass wir da so große Populationsdichten drin haben.
Das ist ja auch immer die Frage, die ich mir stelle, zu Rentierkötteln kommen wir gleich nochmal. Da habe ich auch noch eine Frage. Aber das ist natürlich immer die Frage, wie sah denn das natürlich aus dort? Ne? Jetzt wieder die Frage, was ist eigentlich natürlich, bevor der Mensch dorthin kam und eben größere Veränderungen vorgenommen hat? Dann sagt man, okay, da gab es auch große Herden, aber mittlerweile haben wir den menschgemachten Klimawandel. Ja, also das ist so ein Wechselspiel quasi, ja. Wir können also diese natürlichen Zustände, auf die wir uns ja jetzt auch berufen, haben gesagt, okay, viel hilft viel in dem Moment, ne? Das ist eben der Zustand, enorm große Herden. Sagen, okay, da haben wir keinen kognitiven Konflikt mehr, aber im nächsten Moment entsteht wieder ein kognitiver Konflikt dadurch, dass wir sagen, okay, es ist aber mittlerweile auch der atmosphärische Zustand nicht mehr natürlich. Wir haben einen menschgemachten Klimawandel. Die Atmosphäre hat sich im Schnitt, im Jahresmittel erwärmt und wird sich weiter erwärmen. Das heißt ja, wir müssen in diesen Gefilden neue natürliche Zustände finden. Es geht ja gar nicht anders, oder?
Ja, klar. Weil das große Problem, was wir halt auch einfach drin haben, ist, dass, wie wir ja auch schon angesprochen haben, der Raum kleiner wird, in dem zum Beispiel jetzt in unserem speziellen Fall die Rentiere gut funktionieren können. Das heißt, im Grunde hatten wir natürlich auch als natürliches Pattern, hatten wir im Grunde so eine durch die Landschaft laufende Störung, nämlich diese Wolke an Rentieren, die sich dann immer irgendwo zusammenrottet, ordentlich was wegfrisst und dann wieder weiterzieht. Nur waren natürlich die Erholungsphasen dieser Spots deutlich länger, weil die Rentiere einfach eine größere Fläche hatten, die sie bespielen konnten. Also an sich ist das ja, sag ich mal, aus einem Naturschutz-Tierschutzrechtlichen Fall, ist es fast eine der idealsten Nutzungen, wie ich also Tiere als Nutzvieh halten kann, indem ich einfach sage, ich orientiere mich am Tier und reise dem quasi hinterher. Nur wie gesagt, das Problem ist einfach, wir haben insbesondere in den Polargebieten eine so massive Erwärmung, dass natürlich dadurch dieser wirklich im Endeffekt nutzbare Raum für solche kälteangepassten Arten immer geringer wird. Dementsprechend ist es natürlich dann auch hochgradig kritisch zu sehen, zu sagen, okay, wir pumpen jetzt einfach die Nummern hoch oder arbeiten vielleicht mit Naturzuständen oder naturnahen Zuständen, die so in die Richtung gehen, alte Populationsgrößen. Also das werden jetzt schon unsere Polargebiete nicht mehr hergeben, weil die Fläche drastisch kleiner geworden ist, wo wir überhaupt in diesem Funktionsfenster bestimmter Arten unterwegs sind. Und das sehen wir ja auch, wie gesagt, ganz klar beim Auftauen der Permafrostböden, dass wir da ja auch eine Dynamik dahinter sehen, die erholen sich eher nicht mehr, sondern der Trend ist da eigentlich ganz klar. Wir werden ordentlich was verlieren, entsprechend an Permafrostkörpern, mit allen schlechten Folgen, die das hat. So Ausgasung von klimawirksamen Gasen. Wir haben so Effekte wie Thermokarstgebiete zum Beispiel, auch ein spannendes Ding, über das man mal reden könnte. So wirklich Einsturzdolinen teilweise haben, weil entsprechend dann durch den Auftau des Permafrostes die Stabilität leidet der Böden. Also da gibt es dramatische Entwicklungen und ehrlicherweise, wenn man ganz böse ist, diese Randbedingungen, man versucht denen schon sehr lange hinterher zu laufen. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, weswegen zum Beispiel Pipeline-Leitungen, leider haben wir ja auch relativ viele diesen Gebieten, insbesondere in Alaska, noch die Nutzungsansprüche an den Boden dort, dass zum Beispiel Pipelines da nicht unter der Erde verlegt werden, sondern tatsächlich auf höhenjustierbaren Stelzen. Weil halt ständig Nachsackungen jetzt schon stattfinden, wo man also tatsächlich sagen kann, man muss das irgendwie ausgleichen und ausnivellieren, was dort der Boden einfach an Volumen verliert, wo er im Grunde in sich zusammensackt, weil der Permafrostkörper unwiederbringlich erstmal auftaut. Ne? Also dementsprechend die Randbedingungen, das ist immer das Ding. Es ist leicht, wie du ja sagst, einfach zu schreien, okay, wir gucken uns irgendeinen naturnahen Zustand vor 10.000 Jahren an, wie unser Pleistozän-Park. Naja gut, aber die Spielregeln haben sich halt geändert. Also das Regelbuch ist jetzt anders geschrieben und wir wissen ehrlicherweise auch gar nicht, wo es hingeht in vielen Bereichen und wie schnell das überhaupt vonstatten geht. Also eigentlich ist es bei uns ja immer noch so, wir haben eine gewisse Idee, wo es so unschöne Kipppunkte gibt, aber es ist immer noch im Bereich des Möglichen und auch immer wieder so der Fall, dass wir das erst im laufenden Prozess merken, hoppala, da galoppiert jetzt wieder irgendwas weg, was wir eigentlich gar nicht vor auf der Rechnung hatten, was ja, halt einfach ein relativ unguter Zustand ist, weil man im Grunde dem Problem nur hinterher rennt. Und dementsprechend ist es ja auch wirklich so, das Wording ist in den letzten 15, 20 Jahren dramatisch anders geworden. Aus Klimawandelvermeidung ist Anpassung geworden. Das heißt, man, allein im Wording geht man ja davon aus, wir werden gucken, wie wir mit dem Mist umgehen müssen, weil wir werden ihn nicht mehr verhindern können.
Das ist ein bisschen ernüchternd, traurig eigentlich. Das ist eigentlich keine gute Perspektive. Aber das ist auch keine Neuigkeit, liebe Leute. Das wissen wir schon lange. Wir sehen es halt nur an solchen Ökosystemen dort besonders hart, sage ich mal. Ja, wir reden oft über einen Permafrost. Ich habe übrigens auch schon eine Lehrbuchfolge zugemacht, das ist mir gerade eingefallen. Wir sehen es am Permafrost, an der Treibhausgasfreisetzung durch auftauende Permafrostböden. Die komplette Geochemie gerät da quasi aus dem Fugen. Und wir sehen es leider auch an Rudolf. Der hat einfach in Zukunft keine schöne Zeit da oben. Du hast mir jetzt aber noch ein weiteres Diagramm gezeigt, wo mal die Beweidung quasi gegenübergestellt wird.
Genau, das kam jetzt nochmal aus dem Biomasse-Paper, was wir auch verlinkt haben, dass man halt mal wirklich klar die negativen Werte auch sieht, wo man mich dann auch wirklich richtig den Finger drauf zeigen kann, okay, dieser Vorschlag, mehr Rentier in die Fläche, macht was Schönes für die Gebiete, dramatisch nicht zu bejahen ist, weil, wie gesagt, die Studie, die wir hatten von, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz oben gucken, das war die von Kaja Köster aus Finnland, die also an der finnisch-russischen Grenze dann eben geguckt haben, die haben sich vor allem dann eben auf die Biomasse und die Diversität gestürzt und da sieht man halt drastische Unterschiede, was das selektive Fraßverhalten der Rentiere eben angeht. Und da sind es halt vor allem wirklich die Flechten, die so also massiv unter Druck geraten, die in unbeweideten Landschaften den größten Anteil an Biomasse tatsächlich stellen und weit abgeschlagen auf die letzte Position im Vergleich eben zu Gehölzen und Krüppelgehölzen und Moosen eben fallen. Na, also da sieht man ganz deutlich, man sieht das schon an der Vegetationszusammensetzung, dass es also keine Generallösung sein kann, einfach zu sagen, wir kippen jetzt mehr Rentier auf die Fläche und retten damit den Permafrost. Damit würden wir halt dramatisch an anderer Ecke das ganze Ding ins Kippen bringen. Was natürlich, ich bin ja mal ein Freund davon, auch so ein bisschen Meta über die Studien zu reden. Das ist halt Fluch und Segen von solchen Modellierungspapern wie das vom Baird zugleich. Wir kriegen einen schönen, kompetenten Überblick, was würde sich ändern, wenn. Aber das Modell gibt mir auch nur das raus, wofür es konstruiert wurde und was ich halt an Daten reingebe. Wenn ich in das Modell keine Biodiversität reingebe, wenn ich keine Biomasseanteile mit reingebe, kriege ich halt keine Aussage darüber. Und deshalb entsprechend, die sind super nützlich, sowas zu fahren. Aber sobald ich in andere Studien gucke und mir das gleiche Setup anschaue, beweidet, unbeweidet, naja, dann sehe ich halt, okay, an anderer Ecke knappst das Konzept irgendwann dann wieder und wird eben nicht mehr so belastbar tatsächlich.
Ja, sehr, sehr beeindruckend, Julian. Frage an der Stelle, bist du alles losgeworden bis hierhin? Weil dann würde ich gerne nochmal über Kacke reden.
Ja klar, gerne.
Ne, weil das ist zum Beispiel auch was, auch wieder Blick auf unseren Zollcast Adventskalender, wo ich mal losgedichtet habe am 14. Das ist gestern also passiert, das 14. Türchen. Und ich wusste gar nicht, was ich tat. Also eigentlich, Julian, mittlerweile sind wir, glaube ich, hier so synchron, dass wir, glaube ich, intuitiv hier unsere Beiträge einfach, weiß ich, gestalten, so dass sie zueinander passen. Ich habe einfach gedacht, ich mache ein bodenkundliches Adventsgedicht. Da dachte ich erst so, ach, Permafrost, nee, gibt's nicht in Deutschland. Man will ja was aus der heimischen Umgebung quasi, ne? Was ist so des Deutschen liebste Umgebung? Natürlich der Wald, sagenumwoben, ne? Und zack kam ich auf das Hirschlein, was eben in den winterlichen Wald kackt. Ja, das ist das Thema dieses Gedichts. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber man erfährt eben etwas darüber, über die natürliche Dynamik von Hirschkacke im winterlichen Wald. Ja, und ich glaube, so viel kann ich sagen. Das hat nun mal auch eine kälteabhängige Dynamik. Ne? Die bleibt dann eben auch erstmal liegen. Und das ist vermutlich auch das, was mit diesem biogeochemischen Paper da gemeint ist, ne? Dass wenn sich eben auch die atmosphärischen Temperaturen erhöhen, dass das natürlich auch den Umsatz dieser Rentierkötteln erhöht und dadurch eben auch die Nährstoffversorgung des Oberbodens. Kann ich mir das so vorstellen, die Zusammenhänge?
Ja, klar. Ja. Genau. Die haben sich halt auch den Klassiker angeguckt, was wir schon öfters besprochen haben im Soilcast, das CN-Verhältnis zum Beispiel, also Stickstoff im Vergleich zu Kohlenstoff. Das deckt sich bei denen in den KT-Ergebnissen sehr schön, dass wir natürlich dann mehr Stickstofffreisetzung entsprechend haben durch die Exkremente. Das heißt, wir senken im Grunde das CN-Verhältnis, was eigentlich für uns ja in der Landwirtschaft ein Marker dafür ist, dass wir eine gute Humusqualität haben, ne, gute Nährstoffverfügbarkeit. Also je nach Nutzungsanspruch wäre das was Schönes. Für die Gebiete an sich, die ja wiederum eigentlich ganz klar angepasste Arten auch an eher harsche Bedingungen, nährstoffarme Bedingungen haben, ist das halt nicht zwingend was Schönes. Ne? Also das ist halt immer eine Frage der Zielvorstellung, wo will ich hin, was soll sich da im Grunde einstellen? Ne? Und dementsprechend ist natürlich eine große Nährstofffreisetzung in Ökosystemen, die also eher daran angepasst sind, in Nährstoffarmut vorzukommen, ist ein großes Problem, weil gerade sehr seltene Arten mit einer sehr engen Nische, also man spricht ja so in der Biologie von diesen Stenöken-Arten, die also ganz kleine Nischen und Funktionsbereiche haben, wo es denen gut geht, die sich ja bewusst dann auf so Nischen reinsetzen, wo andere eben nicht mehr mit klarkommen. Ne? Und die kriegen natürlich dann Probleme, wenn wir so eine größere Freisetzung von Stickstoff zum Beispiel haben durch die Exkremente. Damit verändere ich auch wieder die Artzusammensetzung. Ne? Eventuell auch in Bereiche hin, die ich nicht unbedingt gerne sehen würde in den Bereichen.
Das schlägt mein Bodenschützerherz. Ja. Das sagen wir ja im Bodenschutzrecht in Deutschland, sagen wir das ja standardmäßig. Der Boden hat eine Lebensraumfunktion. Und wenn ich differenzieren soll oder entscheiden soll, welcher Boden ist denn jetzt wertvoller als Lebensraum als ein anderer, da tut man sich im Bodenschutzrecht automatisch schwer. Und das ist auch gut so. Ja? Weil eben auch ein magerer, armer Sandstandort oder stark pozzulierte Böden, ja, wo man sagen würde, okay, das Gros der Pflanzen, diese Generalisten, die haben da eigentlich kein leichtes Spiel, die haben dort nichts zu suchen. Aber auch solche Standorte sind Lebensräume für einzigartige Artgemeinschaften. Deswegen muss man sagen, wirklich auch Ökosysteme, Böden mit geringer Nährstoffversorgung, vielleicht mit einem hohen Vorrat, aber nicht mit so einem hohen Umsatz, das kann man, glaube ich, bei denen so stehen lassen. Die haben eine gewisse Qualität als Lebensraum. Ganz einzigartige Pflanzen, Pflanzengesellschaften, die sich dort ausbilden. Ja, und das kippt gerade. Ne? Jetzt ist natürlich ein positiver Ausblick aus Natursicht. Die Natur wird das alles irgendwie regeln. Die Frage ist, ob wir als Menschheit das dann gewuppt kriegen. Ne?
Ja, das muss man immer sagen. Also wir hatten schon deutlich schlimmere und deutlich andere Bedingungen, aber die sind dann natürlich entsprechend auch mit einem deutlichen Shift der Ökosystemzusammensetzung einhergegangen. Und da muss man halt in aller Bescheidenheit sagen, wir sind auch nur ein Rädchen in diesem System und vielleicht fliegen wir auch mal aus diesem Uhrwerk raus. Dem Planeten wird es relativ egal sein tatsächlich. Also das hatten wir schon häufiger, solche Aussterbeereignisse. Ja, werden wir mal sehen, ne? Also in welche Region sich das noch halt dann entsprechend weiterentwickelt.
Ja. Also ein bisschen deprimierend, Julian, aber ich will natürlich auch das Positive rauskehren. Was wir jetzt hier gelernt haben miteinander, ist ja eigentlich, wir haben unser Prozessverständnis mal wieder geschärft. Ja, wir haben was drüber gelernt, wie bestimmte Dynamiken, hier ist es ja dann die Verdichtung, sage ich mal, durch Auflassdruck, durch große Herden, eben auch dazu beitragen kann, dass zumindest bei den atmosphärischen Verhältnissen, die wir noch haben, Permafrost sich erhalten kann. Wir haben nochmal rekapituliert eigentlich, was ist Permafrost? Das hast du ja auch schön gesagt. Permafrost ist eigentlich echt cooles Teil. Nahe der Bodenoberfläche ist er sehr stark von der Atmosphäre beeinflusst, hat er diesen Active Layer. Ja. Dann kommt eigentlich dieser wirkliche Permafrostbereich. Wie hattest du den nochmal genannt? Was war das für ein...
Das ist eigentlich dann wirklich, also kennen wir einfach als Permafrostbereich ja. Und dann darunter der Talik halt,
dieser Frostbereich. Genau, ja. Ne? Wo es dann eben von der Erdwärme letztlich beeinflusst ist. Ja, das gibt ja auch ganz coole Temperaturprofile in solchen Permafrostböen. Und die spannende Frage hier, die ich jetzt mitgenommen habe, und die wird zumindest bezogen auf die aktuellen atmosphärischen Prozesse mal teilweise beantwortet haben, ist, wie können wir denn dazu beitragen, jetzt gerade noch, nicht mehr in Zukunft, dass dieser Permafrostbereich zumindest nicht kleiner wird, sich erhält und möglicherweise auch wieder größer wird. Und das ist eben diese Temperaturisolierung gegenüber der Atmosphäre. Ne, Erdwärme können wir nichts machen. Das heißt, wir müssen den Permafrostbereich nach oben hin isolieren. Und das geht durch eine, in dem Fall ist es ja keine schadhafte, sondern eine nutzbringende Bodenverdichtung. Das ist auch neu, ist auch ein Paradigmenwechsel. Kann es gelingen. Wir haben aber auch herausgearbeitet, dass es eben vor dem Hintergrund der Klimawandelszenarien natürlich eigentlich hinfällig ist. Das kann man, glaube ich, so sagen, ne? Und dass große Rentierherden auch noch andere Effekte haben. Wir haben jetzt beispielhaft über den Nährstoffumsatz und den Nährstoffeintrag in solche Ökosysteme gesprochen, sprich die Rentierköttel. Ja, also was lernen wir daraus? Eigentlich auch in diesem Klimawandelszenario vielleicht, das ist eine vorsichtige Schlussfolgerung von mir, vielleicht doch lieber die Natur sich selbst zu überlassen. Das wäre mal so ein, ja, das Selbstorganisation. Ja, ich glaube, mehr kannst du dann doch nicht machen, oder? Wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich, weil da muss ich halt leider auf der etwas pessimistischen Ebene so dieses schließende Urteil geben. Ich glaube, an ganz vielen Stellen ist der Kampf eigentlich verloren, nur wir merken es noch nicht so drastisch, weil mir fehlt inzwischen auch die Fantasie, wie man an ganz vielen Stellschrauben effektiv zurückdrehen kann, selbst wenn man es wollte. Und wir sehen das ja im Grunde an diesen IPCC-Berichten, also wer es vielleicht nicht weiß, super spannend zu lesen, Intergovernmental Panel on Climate Change ist ja so der Standard der weltweiten Wissenschaftsfront, wo wir stehen an Erkenntnissen des Klimawandels, werden ja alle paar Jahre die entsprechenden Endberichte rausgegeben und im Grunde werden auch Szenarien ja entwickelt, also wo entwickelt sich das Klima, bei welchem Verhalten der Menschheit hin? Und es ist eigentlich der Treppenwitz, dass wir es jedes Mal schaffen, zu jeder neuen Ausgabe immer dazustehen, als es die schlimmste Prognose im Grunde dann schon rausgegeben hat. Und naja, das selbst vor unserer Haustür sieht so aus, in diesen extremeren Gebieten, also insbesondere Tropen, aber halt auch die Polarregionen, also dort, wo wir wirklich auch so die extremsten Klimate in den Ausprägungen haben, gerade die kriegen wahnsinnig auf die Mappe durch den Klimawandel. Und das sind, glaube ich, auch einfach Dinge, da werden wir uns schwer tun, die zurückzudrehen. Also ich glaube, ja, wie es diese Nomenklatur ja im Grunde schon betreibt, Anpassung ist halt das Ding. Aber selbst da sehen wir ja eigentlich, naja, im besten Falle Flickschusterei, aber kein wirkliches Commitment so auf internationaler Ebene, dass man mal sagt, man geht da ran. Fraglich, ne?
Ja, wir müssen es so sagen, wie es ist, Julian. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Thema. Es ist weihnachtlich, es ist nicht ermutigend, aber so ist halt die Realität, Leute. Wir können euch nicht immer Honig ums Maul schmieren.
Ja, manchmal muss man auch den Mammutklops schlucken.
Den Mammutklops, ja genau, das beschreibt sehr gut. Es ist schön, dass wir diesen Audiokommentar jetzt nochmal rausgebracht haben. Ich werde das verfolgen, wie diese Folge nochmal abgeht jetzt über die Feiertage. Ja, und was nehme ich mit, gerade wenn es um Klimawandel geht und so, da ich fühle mich da manchmal auch ein bisschen verwirrt. Also gerade diese IPCC-Berichte, die sind halt sehr umfangreich, was auch ein Qualitätsmerkmal ist, ja.
Wobei, wenn ich da einhaken kann, das finde ich immer das Lustigste, Schönste, aber auch gleichzeitig Rührendste, die gibt es ja in drei Versionen. Es gibt einmal den Langbericht, also da ist dann alles drin. Dann gibt es die Kurzfassung, wo so die wichtigsten Aussagen sind. Und die kürzeste Fassung, so auf 60 Seiten und mit den wichtigsten Aussagen, den buntesten Bildchen zusammengebrochen, ist die Recap for Policymakers. Also für die Politikbetreibenden, die kriegen dann so die Sendung mit der Maus-Variante. Ja. Das sieht man sehr schön, finde ich tatsächlich.
Ja gut, und vor dem Hintergrund da einiger Persönlichkeiten auf dem aktuellen Bankett der Weltpolitik.
Naja, die glauben ja sogar generell an gar keinen, ne? Also...
Ja, aber bei denen musst du halt viele Bildchen malen, sonst geht da, glaube ich, grundsätzlich überhaupt nichts. Nee, aber Fazit für mich ist, fragt einfach die Leute, die davon Ahnung haben, die sich damit auskennen, und hört auf die Prognosen. Ja, wir müssen uns als Menschheit, glaube ich, drauf einstellen. Wir müssen da, ja, gut, das klingt immer ein bisschen komisch, Management betreiben, aber vermutlich wird es darauf hinauslaufen. Bremsen können wir es sowieso nicht mehr. Wir können es verlangsamen, nehme ich mal an, ja, abschwächen, die Folgen des Klimawandels. Aber mit bestimmten Folgen müssen wir uns einfach jetzt schon rumschlagen und im Zweifel die Leute fragen, die Ahnung haben davon. Das war's zum Thema. Wir haben noch ein bisschen Hausmeisterei mitgebracht, apropos Leute fragen, die Ahnung haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr da draußen habt natürlich auch Ahnung von etwas. Das fühlt sich jetzt vielleicht gerade nicht so an, weil ihr möglicherweise diesen Podcast hört, um was zu lernen. Aber ihr versteht euch ja da drauf, als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts einfach zu leben. Und das ist ein Erfahrungswert, den wir gerne abgreifen wollen und den wir intensiv vorbereitet haben und wo wir eine Hörerinnen und Hörerumfrage 2026 starten werden unter euch da draußen. Das haben wir jetzt schon announced, auch im Rahmen des Zollcast Adventskalenders. Und diese Hörerinnenumfrage, das ist überhaupt nicht, überhaupt keine Preisfragen oder so, sondern da geht es einfach mal drum, euch und eure Präferenzen ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, ich sehe da immer so ein paar Zahlen auf einem ganz großen Podcast-Dienstleister, der eigentlich auch den Großteil sozusagen unserer Folgen ausspielt. Spotify wissen viele auch nicht. Wir kriegen keinen einzigen Cent von Spotify. Also egal, wie groß man dort ist, mal abgesehen von so Partner-Podcasts wie Fest und Flauschig oder so. Man kriegt dort keinen einzigen Cent. Man darf dort kostenlos hosten. Das gehört auch zur Wahrheit, aber man kriegt nichts zurück. Aber dieser Hoster, der spielt mir immer so ein paar demografische Angaben zurück. Ja, da weiß ich zum Beispiel, okay, ihr seid 23 bis 27 Jahre alt. Das ist die größte Altersgruppe. Jüngere Altersgruppen sind tendenziell eher weiblich. Ältere Altersgruppen sind tendenziell eher männlich. Das ist alles schön, sowas mal zu wissen. Da vertraue ich Spotify eigentlich auch. Aber noch wichtiger für uns ist, glaube ich, so, was habt ihr so für Präferenzen? Ist zum Beispiel diese Folge, bei mir stehen jetzt so rund 50 Minuten auf dem Tacho, ist euch das zu lang? Ist euch das zu kurz? Welche Formate hört ihr eigentlich am liebsten? Vielleicht hört ihr ja überhaupt keinen Zolltalk, sondern nur Lehrbuchfolgen oder nur Interviews und Zolltalks. Es kann ja alles möglich sein. Und auch so Fragen wie zum Beispiel, was ich jetzt hier mache, was wir auch regelmäßig mal machen, wo bringen wir denn eigentlich die Hausmeisterei über? Wollt ihr das in den Folgen haben oder wollt ihr das vielleicht eher in den sozialen Medien haben? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten, die uns schon gespiegelt wurden. Wir wollen das einfach mal übergreifend erfassen. Wir wollen euch genug Zeit geben, auch das zu beantworten. Ein Fragebogen, der einfach über mehrere Monate zur Verfügung steht und dann am Ende irgendwann mal ausgewertet wird. Und wo wir auch uns dann als Team mal hinsetzen können, sagen, pass auf, das und das hat der Großteil der Menschen einfach uns so mitgegeben. Wir machen entweder das genauso weiter, wie wir es bisher gehandhabt haben, oder aber wir führen auch mal ein paar Veränderungen ein. Ja, und manchmal ist es nicht so eindeutig, dann muss man sich drüber unterhalten, wie geht man weiter vor. Aber das ist, glaube ich, sowas, was wir gerne mal hätten, Julian, oder? Wie ist denn deine Erfahrung? Du hast jetzt schon viele Folgen vorbereitet, durchgeführt und so. Wie ist deine Erfahrung, was die Rückmeldung angeht? Kriegst du viel Feedback oder fragst du eher danach oder wie ist das bei dir?
Also persönlich tatsächlich habe ich doch gar kein Feedback zu einer Folge aus dem Bereich Zollcast jetzt bekommen. Wir waren, als wir halt in Tübingen mit ein paar Leuten da waren, haben uns sehr gefreut, dass sich da Leute mal bei uns dann gemeldet haben, vorbeigekommen sind, gesagt haben, wir sehen, dass alles gefällt und natürlich freut einen das dann auch mal, so eine positive Rückmeldung zu bekommen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit unseren Evaluationen, zum Beispiel an der Uni, wo ich auch mal versuche, Werbung zu betreiben, weil es für uns natürlich wichtig ist, einfach auch zu wissen, woran knirscht es, aber genauso gut halt auch das andere Ende des Spektrums zu sehen, was ist besonders gut, wo kann man sich mehr reinknien, ne? Und dann, das dient ja im Grunde eigentlich der Qualität des Gesamtprojekts irgendwo, ne? Dass man sagt, wir hören dann auch zu und versuchen auch alles an Kritik mitzunehmen, was da kommt, positive wie negative. Weil ich glaube, das ist ja gerade in so einem Projekt wie unserem hier, ist das ja tatsächlich eigentlich dann eine Win-Win-Situation. Ne? Wir wissen selber als Podcast-Kreierende so, auf was sollten wir eher gehen? Und ihr habt im Endeffekt ein Produkt, was euch mehr zugutekommt und mehr irgendwo gefällt dann in der Gesamtsituation.
Genau, es ist ein Feintuning, es ist ein Nachschärfen und es geschieht auch unter Berücksichtigung von euren Eigenschaften so als Community. Ja, das haben wir mittlerweile, glaube ich, begriffen, dass die Community gerne hört und viel hört. Ich habe jeden Tag die Zahlen. Es geht alles eigentlich nur nach oben. Hörerinnenzahlen, Downloadzahlen. Das ist alles super und genauso wie wir uns das nicht besser hätten träumen können. Aber ihr seid eine sehr stille Community. Das muss man auch sagen. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist einfach eine Beschreibung der Realität. Es kommt relativ wenig Feedback. Wir haben das bisher eigentlich immer als Lob verstanden, weil wenn Leute jetzt nörgeln würden und meckern, das geht einem auch leichter von der Hand, so als jetzt mal positives Feedback zu schreiben, ne? Und so, das haben wir akzeptiert, aber deswegen auch zu sagen, diese Hörerinnenumfrage, die soll einfach mal über einen langen Zeitraum laufen, sodass euch auch der Raum gegeben wird, da abzustimmen, wann immer ihr das möchtet. Dann aber möglichst ehrlich, da würden wir drum bitten, ja. Und dann werten wir das auch entsprechend mal aus und betreiben da noch ein bisschen Feintuning. Ich glaube, das ist so das, wo wir drauf hinaus wollen und wo wir uns alle auch sehr drauf freuen, auf eure Rückmeldung. Also an der Stelle herzliche Einladung. Die Ankündigung wird entsprechend natürlich hier im Feed erfolgen. Ich glaube, ich mache dann wieder mal so eine kleine Bonusfolge, dass ihr das alle mitkriegt. Natürlich in den sozialen Medien. Und dann freut euch schon, 2026 geht's los. Hörerinnenumfrage wird eine tolle Sache. Neben vielen weiteren Projekten, die jetzt schon in der Pipeline sind, könnt ihr euch freuen. Genau. Julian, worauf ich mich auch freue, neben 2026, wir haben jetzt gesagt, auch wir sourcen das mal out. Ich werde in den sozialen Medien nochmal eine Zusammenfassung der Erfolge, wie viele Folgen haben wir produziert, wie lang war das, das werden wir mal dort machen. Worauf ich mich aber natürlich freue, ist wieder auf die Spenden von Hörerinnen und Hörern, auch im nächsten Jahr. Der Stefan, dem sage ich an der Stelle mal Danke. Der Dauerauftrag von dir rockt, Stefan. Ich hoffe, dass du den auch 2026 wieder. Stefan wird einmal im Monat wird er hier erwähnt. Ja, der hat einen Dauerauftrag geschalten. Vielen, vielen herzlichen Dank, Stefan. Und wenn ihr jetzt aber sagt, ihr müsst kurzfristig trotzdem nochmal Feedback loswerden, wollt noch was ergänzen, ach, hier Pleistocene Park und so, da habe ich doch mal was gehört. Ich habe schon Mammutklops gegessen, das könnt ihr uns auch gerne mitteilen. info@zollgast.de. Oh, ich habe auch schon mal Spaten getrunken oder eine andere Biermarke. Immer ran da. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. und darüber hinaus sind wir noch in verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die findet ihr alle im Linktree unter jeder einzelnen Folge verlinkt. Folgt uns da auch gerne und leistet dem Adventskalender Vorschub. Und bitte bewertet und rezensiert doch diesen Podcast mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns eben auch sichtbarer zu werden. Im Januar, Februar geht die Prüfungsphase los in der Bodenkunde und ihr wollt doch nicht verantworten, dass die bodenkundlichen Studis und Lernenden, wie auch immer, ohne diesen Podcast auskommen müssen. Deswegen helft uns sichtbarer zu werden. Ja, Jürgen, ich würde sagen, mach mal an der Stelle einen Deckel drauf, oder? Müde?
Machen.
Ja, Spaten austrinken und Mammutklops ja. Und dann geht's ab.
Dann machen wir ein Schleifchen um den Mammutklops. Ne?
Das sind Bilder. Damit
ja, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wir könnten ja unter den Einsendungen der HörerInnenumfrage nach Verfügbarkeit, wenn er denn mal irgendwann verfügbar ist, einen Mammutklops verlosen, den wir dann per Post schicken oder so.
Herrlich.
In einem etwas saftigen, großen, braunen Umschlag.
Nee, ich würde sagen, wir belassen es an der Stelle dabei. Lieber.
Wir lassen die Leute mit den Bildern alleine einfach.
Viel Spaß damit. Das war Zollgast Folge 174 vom 17. Dezember 2025. Und der Julian und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollgast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollgast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.